SWR 2 Tandem.
Morgen wählen die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Donald Trump hat seinen Wahlkampf mit dem Versprechen gestartet, eine Mauer an der mexikanischen Grenze zu bauen. Die Migranten kann er jedoch nicht abhalten. Ihre Reise wird nur noch gefährlicher. Schon jetzt sterben jährlich Tausende bei dem Versuch, die Wüste an der Grenze zu durchqueren. Christina Felschen hat Aktivisten begleitet, die denselben Weg gehen, um der Toten zu gedenken. Sie wollen erst aufhören, wenn das Sterben gestoppt ist.
Zig Frauen und Männer stapfen durch die Wüste an der US-mexikanischen Grenze. Die Hitze drückt. Jeder Schritt wirbelt Sand auf. Viele haben sich Bandanas über Mund und Nase gezogen. Wir laufen für das Leben, steht auf ihrem Transparent. Bei jedem Ruf recken sie weiße Holzkreuze in die Luft. Von Weitem könnte man sie für Abtreibungsgegner halten. Überwiegend weiße US-Amerikaner, viele über 60, die in einer Prozession am Straßenrand marschieren. Doch dann diese Rufe. Adán Pérez López ist mit uns. Herr oder Frau unbekannt, läuft mit. Es sind die Namen der Toten, die rechts und links entlang der Straße geborgen wurden. 240 allein im letzten Jahr. Gestorben durch Hitze, Kälte oder Schussverletzungen. Auf jede Leiche kommen noch 10 weitere, die nie gefunden werden, schätzt Kat Rodriguez, die den Protestmarsch organisiert hat. Sie hilft Familien aus Mittelamerika, vermisste Angehörige zu finden.
Meine Organisation Colibri ist beim Gerichtsmediziner untergebracht. Ich sehe jede Woche sterbliche Überreste, die in der Wüste gefunden wurden. Ihr Zustand ist unterschiedlich gut. Mal sind es ein paar Knochen, mal eine verweste Leiche, mal jemand, der offenbar gerade erst gestorben ist. Meistens aber ist es extrem schwierig, den Menschen zu identifizieren, weil in der Wüste schon nach kurzer Zeit nicht mehr viel übrig ist.
Juan Andrés Josh! Presente!
Seit 13 Jahren nimmt Kat Interessierte wie mich auf den sogenannten Weg der Migranten mit. 7 Tage sind es zu Fuß von der letzten Stadt in Mexiko, Sasabi, bis zur ersten in den USA, Tucson. 112 Kilometer quer durch die Wüste, bei über 40 Grad Celsius. Mit dabei sind Teenager und Sozialarbeiter, Franziskanermönche und Professorinnen, Menschen aus allen Teilen der USA.
Als ich mir ein Kreuz nahm, war ich überrascht, einen Namen zu sehen, den ich kenne.
Her name was Jocelyn Hamelita.
Jocelyn Hamelita Hernandez Quinteros. Sie war 14 Jahre alt.
Gail Kukurek hat die langen weißen Haare unter einen ausladenden Hut gesteckt. Sie fährt jede Woche in die Wüste, um Wasserkanister für Migranten aufzustellen. Daher kennt sie Jocelyns Geschichte.
She was coming across the border. From El Salvador with her 10-year-old brother. She was 14.
Sie kam mit ihrem 10-jährigen Bruder von El Salvador über die Grenze. Sie war nur ein Strich in der Landschaft, wog gerade mal 45 Kilo. Als sie sich schlapp fühlte, weigerte sich der Schmuggler, sie weiter mitzunehmen. Der Grenzschutz wird dich schon finden, sagte er. Ihr Bruder weinte. Er wollte sie nicht allein zurücklassen. Doch Jocelyn drängt ihn, weiterzugehen. Geh zu Mama, sie wartet auf dich in Los Angeles.
In Los Angeles.
Her mother told me she Jocelyn was very
Ihre Mutter erzählte mir, Jocelyn sei eine sehr ernsthafte junge Frau gewesen, sehr reif für ihr Alter.
Was almost like a second mother to her brothers.
In El Salvador habe sie sich wie eine zweite Mutter um ihre Brüder gekümmert, für sie gekocht, geputzt, sie fertig gemacht. Sie empfand es als ihre Pflicht, den Bruder zur Mutter zu bringen.
So, he went on, and it was actually a few days later before the report was issued.
Der kleine Bruder ging also weiter. Ein paar Tage später wurde Jocelyn als vermisst gemeldet. Im Winter ist es hier tagsüber schön, aber in jener Nacht war die Temperatur auf unter 0 Grad Celsius gefallen.
In the tropical country of El Salvador, a journey is about to begin. Crossing three man-made borders.
There was a case for a young woman, 14, and
ich bekam auf der Arbeit die Vermisstenmeldung einer 14-Jährigen. In der Beschreibung hieß es, sie trage leuchtend grüne Schuhe. Und eines Tages rief eine Freundin an, die sagte, ein Freund von uns habe gerade eine Leiche gefunden.
A mutual friend of ours and a couple of other people had found a body.
Jocelyn, where are you? You didn't come out to play. Your childhood rushed right past you. Your parents so far away. You were a girl with a dream of life, wishing upon a shooting star. Missing your mother and kissing your baby brother.
He was walking up in the arroyo and he came around the corner and he saw these green tennis shoes and he thought.
Er war ein trockenes Flussbett hinaufgegangen, als er hinter einer Biegung Turnschuhe sah und dann einen Menschen. Doch die vermisste Jocelyn trug Jeans. Diese Frau hatte eine Turnhose an.
And this body had on sweatpants.
So I called her uncle and I told him I wanted to verify the clothing.
Ich rief Jocelyns Onkel an, um mehr über ihre Kleidung zu erfahren. Was ich damals nicht wusste, der Bruder war mittlerweile bei der Familie in L.A. angekommen. Er erinnerte sich, dass sie eine Turnhose über ihre Jeans gezogen hatte, weil ihr kalt war. Hinten drauf stehe Hollywood. Dort wollte Jocelyn immer hin. Mein Freund konnte keinen Schriftzug sehen. Sie lag auf dem Rücken und er wollte sie nicht umdrehen. Ich ging zurück zur Uni, lenkte mich irgendwie ab. Dann eine SMS. Auf der Hose steht Hollywood.
The desert can be brutal. At night it can be freezing cold. Jocelyn, your story will unfold.
So I had to call her uncle.
Ich wusste nicht, wie ich es ihrem Onkel sagen sollte. Ich sagte nur, Hollywood. Er seufzte. Und es war das traurigste Seufzen, das ich je gehört habe. Es klang, als verlasse jede Hoffnung seinen Körper.
Jocelyns Leiche war eine der ersten, die Kat begutachten musste.
Es zerreißt einem das Herz. Ich habe kleine Töchter, die mir helfen, halbwegs den Verstand zu bewahren. Aber manchmal ist es wirklich schwer. Ich versuche für die Angehörigen mein Bestes zu geben, weil ich mich so unglaublich schuldig fühle für das, was unsere Regierung ihnen antut.
Okay. Good morning, everyone. I hope everyone slept well.
Being on the border can feel very isolated.
Man fühlt sich ziemlich alleingelassen, wenn man an der Grenze wohnt. Es scheint niemanden zu interessieren, was hier passiert. Wenn ich den Fernseher anschalte, sehe ich nichts darüber, dass die militärische Sicherung der Grenzen nach 9/11 die Migranten auf die gefährliche Wüstenroute abdrängt. Stattdessen diese Hasstiraden gegen Migranten. Aber so wie jetzt, gemeinsam zu marschieren und zu wissen, dass die Leute zu Hause darüber sprechen werden, das gibt mir Hoffnung.
That gives me hope.
Creador, lleno de amor y misericordia, Quiero pedirte por mis hermanos migrantes.
Schöpfer, voller Liebe und Gnade, ich habe eine Bitte für alle Migranten, meine Brüder und Schwestern. Habe Mitleid mit ihnen und beschütze sie, denn sie erleiden Misshandlungen und Erniedrigungen auf ihrer Reise. Man hält sie für gefährlich und grenzt sie aus, weil sie Ausländer sind. Mach, dass wir sie respektieren und ihre Würde anerkennen. Berühre uns mit deiner Güte, wenn wir diese Menschen vorbeigehen sehen. Schütze ihre Familien, bis sie nach Hause zurückkehren. Nicht mit zerbrochenem Herzen, sondern mit erfüllten Hoffnungen. Amen.
Ehe wir uns versehen, sind wir in Sasebo, Mexiko. Niemand wollte unsere Pässe sehen. Der Grenzzaun gilt offenbar nur in eine Richtung. Carmen Valenzuela steht etwas abseits der Gruppe und blickt die verlassene Dorfstraße hinunter. Mit Sonnenbrille und Riesenhut sieht sie aus wie eine verirrte Touristin, eine von drüben. Dabei wurde sie selbst vor 65 Jahren in Sasebo geboren.
Es ist gut 30 Jahre her, dass ich zum letzten Mal in meinem Heimatort Sasebo war. Und es berührt mich sehr, zurückzukommen und all diese Veränderungen zu sehen. Es war so ein freier, offener Ort. Jetzt ist alles eingezäunt und überwacht.
Von vielen Häusern stehen nur noch Ruinen. Vor allem dicht am Grenzzaun, der sich 5 Meter hoch über den Ort erhebt. Ab und zu kreist ein Helikopter der US Border Patrol vorbei. Als sähen ihre Überwachungskameras nicht ohnehin jede Bewegung.
Es sind schöne Erinnerungen an damals. Wir sind barfuß herumgelaufen, sorglos, frei. Die Welt war in Ordnung. Wir hatten einfach nur Spaß.
Carmens Schwester, Natividad Cano, gesellt sich zu uns. Auch sie läuft mit. Auch sie hält das Kreuz einer Mexikanerin, die das Überqueren der Grenze nicht überlebt hat.
There was a border, it was sort of like a fence and like a cattle gate.
Es gab auch damals eine Grenze.
It would be locked at midnight.
Sie sah aus wie ein Viehzaun und wurde um Mitternacht geschlossen. Aber wenn wir spät dran waren, sprangen wir einfach rüber.
Either from the Mexican side or from the US side to go to the other side.
Haben Sie nie Ihren Pass zeigen müssen?
No, I don't even think I had a passport.
Ich glaube kaum, dass ich so etwas hatte. Wenn wir unsere Post aus den USA holten, winkte uns der Beamte immer durch. Er kannte uns ja. Als wir Teenager waren, gingen wir zu Tanzveranstaltungen auf der anderen Seite. Meine Großmutter kam als Anstandsdame mit. Sie muss Ende 60 gewesen sein.
And we would come over to the dance.
Aber auch sie sprang einfach über den Grenzzaun.
So my grandmother was in her late 60s maybe, you know, and my grandmother would jump the gate too.
Puedo pagar en dólares?
Super Coyote heißt der einzige Laden im Ort. Superschmuggler. Bis auf Konserven und Brot sind die Regale leer. Im Hinterzimmer dagegen stapeln sich die eigentlichen Waren. Tarnhosen, Wasserkanister, Taschenlampen für ein paar Pesos.
¿Y qué es lo más popular que ellos compran, los migrantes?
Pues de todo un poco llevan las gorras.
Am besten gehen Cappies und Tarnkleidung, erklärt die Verkäuferin. Die Sachen in ihrer Auslage werden wir später wiedersehen. Zerrissen und zerfressen in der Wüste von Sonora. Nur der Kirchturm ragt noch höher über Sasebo als der Grenzzaun. In dem kleinen Gotteshaus knien 10 junge Männer vor dem Altar. Ein Pfarrer zeichnet jedem von ihnen ein Kreuz auf die Stirn. Die Kleidung schlabbert um ihre mageren Körper.
Ich
In den letzten Jahren hatten wir in Honduras unglaublich viele Schädlinge auf den Feldern. Deshalb haben wir uns für diesen schwierigen Weg entschieden. Wir sind jetzt schon seit einem Monat und 8 Tagen unterwegs.
Miguel ist der inoffizielle Sprecher der Gruppe. Er nennt seinen vollen Namen und würde sich mit seinen Freunden sogar fotografieren lassen. Aber das wäre zu riskant. Schließlich ist er nicht mehr Miguel von der Kirchengemeinde, den alle im Dorf kennen, sondern ein Migrant ohne Visum. Einer, der anonym bleiben muss. Sein Freund tritt schüchtern hinzu.
Wir ziehen aus Armut in den Norden. In unserem Land weiß man nicht, wie man seine Familie ernähren soll. Der Weg ist gefährlich. Ob wir dabei ums Leben kommen oder nicht, das weiß Gott allein.
Sie alle sind Feldarbeiter und verdienen weniger als 7 Euro am Tag. Seit dem NAFTA-Freihandelsabkommen müssen Kleinbauern wie Miguel mit US-Farmern konkurrieren, die auf tausenden Hektar Getreide anbauen. Seither sind die Läden in Zentralamerika gefüllt mit Produkten aus den USA. Viele Menschen werden arbeitslos und ziehen dahin, wo es noch Jobs gibt.
Wir sind in einem Lastwagen nach Norden gefahren. 31 Stunden lang waren wir im Laderaum eingesperrt, ohne Luftzufuhr, als wären wir Tiere. Wir konnten fast nicht atmen. Irgendwann wurden einige von uns bewusstlos. Wir haben nur selten Gelegenheit, Nachrichten aus den USA zu sehen. Aber man sagt, dass es da diese Person gibt, die jetzt in die Politik gegangen ist.
Donald Trump, ruft sein Freund aus dem Hintergrund.
Wenn er gewinnt, sollen die Migranten aus Zentralamerika als Erste das Land verlassen. Aber wir wissen, dass das nicht Gottes Wille ist. Nicht wahr? Er will, dass wir uns wie Brüder verhalten, dass wir uns für den Frieden und die Einheit aller Völker einsetzen. Gott wird das tun, was für alle am besten ist.
Miguel und seine Freunde brauchen ihren Glauben. Etwas anderes haben sie nicht. Sie sind jung und stark, doch ihre Blicke gehen ins Leere. Sie haben keine Karte und keine Vorstellung vom Ausmaß der Wüste, die vor ihnen liegt. Der mexikanische Pfarrer hupt mit laufendem Motor. Er will mich zu meiner Gruppe zurückbringen, die bereits die Grenze in die USA überquert. Ich verabschiede mich hastig und kann nicht verbergen, wie auch mich der Gedanke, hier zurückzubleiben, erschreckt. In 5 Minuten werde ich auf der anderen Seite sein. Für das Privileg meines Passes würden die Männer hier alles geben. Ich drehe mich noch einmal um. Sie halten sich an ihren Rosenkränzen fest, wie Soldaten, die in ihre letzte Schlacht geschickt werden.
Please, you should have drunk already about a quart or a liter of water.
Tag 4 unseres Solidaritätsmarsches. Es ist 5 Uhr morgens. Dan Abbott aus dem Sicherheitsteam mahnt uns zum wiederholten Male, genügend zu trinken. Mindestens 1 Liter sollten wir schon intus haben. Heute liegt ein langer Weg vor uns, bei 43 Grad Celsius.
Als ich zum ersten Mal mitgegangen bin, ging es mir richtig schlecht. Da wurde mir klar, ich wäre in der Wüste in den ersten 24 Stunden gestorben, wenn mir nicht jemand geholfen hätte. Wie schnell das passieren kann, wenn man sich kein Wasser holen oder aufstehen kann.
Alle paar Meilen warten unsere Begleitwagen mit Wasser. Ein Gesundheitsteam klebt Blasenpflaster, kühlt Wespenstiche und zieht Kaktusnadeln aus Handflächen. Partnerorganisationen bringen Salate und Nudelgerichte in die Wüste. Es ist fast beschämend, wie gut wir ausgestattet sind. Doch es geht nicht darum, den Weg der Migranten zu imitieren. Es wäre naiv zu glauben, dass privilegierte US-Bürger verstehen könnten, welche Angst Menschen wie Miguel durchmachen. Aber darauf aufmerksam machen, das können sie.
Es ist fast wie ein Ferienlager für Erwachsene, die für ein ganz bestimmtes Thema zusammenkommen. Aber es ist kein sehr fröhliches Sommerlager.
Schweigend gehen wir hintereinander auf der weißen Linie, die den Highway von der Wüste trennt. 7 Tage lang. Viel Zeit zum Nachdenken über Claudia Yadira Mota Ruiz, deren Kreuz ich trage und von der ich nur weiß, dass sie starb, als sie so alt war wie meine Schwester jetzt, 32 Jahre. Ich halte den Holm des Kreuzes so fest, als wäre es ihre Hand. Als könnte ich Claudia an ein Ziel bringen, das sie selbst nie erreicht hat. Hin und wieder liegen schwarze Wasserkanister und zerfledderte Rucksäcke am Straßenrand. Sie sehen aus wie die Sachen aus dem Super Coyote-Laden in Sonora.
Noel Madrid Sanchez.
Die Landstraße ist morgens stark befahren. Immer wieder hupen Fahrer und winken uns zu. Der Migrant Trail ist bekannt in der Gegend. Der Mann vor mir streckt jedem vorbeifahrenden Wagen sein Kreuz entgegen.
My name is Saulo Padilla. I have lived 15 years of my life in Guatemala.
Ich heiße Saulo Padilla. 15 Jahre meines Lebens habe ich in Guatemala verbracht, 16 in Kanada und 15 in den Vereinigten Staaten. Ich gehöre an all diese Orte. Und all diese Orte gehören zu mir. Trotzdem werde ich nirgendwo als jemand angesehen, der dazugehört. Selbst wenn ich nach Hause fahre, und damit meine ich immer noch Guatemala, fragen mich die Leute, bist du aus Mexiko? Aus Kolumbien? Das macht mich traurig. Auf Spanisch haben wir das Sprichwort ni de aquí, ni de allá. Weder von hier, noch von dort.
Die US-mexikanische Grenze trennt jährlich zigtausende Familien, weil Eltern in den Süden abgeschoben werden oder alleine in den Norden gehen, um Geld zu verdienen.
Meine Mutter leidet, seit die Familie getrennt wurde, unter einer schweren Depression. Und ich kenne meine Brüder kaum. Das ist alles sehr schmerzhaft. Ja, traumatisch. Ich bin absolut gegen diese Familientrennung.
Nachts heulen Kojoten in der Wüste. Anhaltend, aufgeregt. Ich muss an Miguel und seine Freunde denken. Übermorgen habe ich Geburtstag, hatte er mir beim Abschied gesagt. Das müsste heute gewesen sein. Ob sie genug Wasser mitgenommen haben? Und wie orientieren sie sich in der Dunkelheit? Am nächsten Morgen kommen uns auf dem Highway ein Dutzend Wagen der Border Patrol entgegen, auch Gefangenentransporter. Später erfahren wir, dass 10 Migranten gefasst wurden, während wir schliefen. Ob es Miguel und seine Freunde waren? Immer wieder laufe ich neben Flor Chuck aus Oregon. Sie erzählt von ihrem Studium, ihren Kindern, ihrer Sportverletzung, Alltag. Am letzten Tag dann die Überraschung.
Ich war 4 Jahre alt, als meine Eltern mit mir in die USA einwanderten. Illegal über die Grenze, genau wie die Migranten heute. Beim 3. Versuch kamen wir endlich über die Grenze. Inzwischen leben wir seit 27 Jahren in den USA. Als wir beim 2. Versuch gefasst wurden, schrie meine Mutter auf, weil die Grenzbeamten sie von hinten gepackt hatten. Als mein Vater sich umdrehte, er trug mich auf den Schultern, trat ihn ein Grenzbeamter und wir fielen beide zu Boden. Ich erinnere mich an Grabsteine. Sie waren aus Steinen gebaut, wie kleine Vulkane mit Blumen darauf. Ich fragte meinen Vater, was das sei. Und er sagte, das war jemand, der es nicht geschafft hat. Jemand wie wir, der für ein besseres Leben nach El Norte zog, in den Norden. Ich hatte Angst, aber ich hatte meinen Vater. Er war mein Held. Der Mensch, der da war, um mich zu retten. Ich verstand nicht alles, was er mir erzählte, nur so viel. Es wird nichts passieren, weil ich dich beschütze.
Flor
Flor hatte einen Helden an ihrer Seite. Und sie hatte Glück. Jocelyn nicht. Claudia Yadira nicht. Und viele andere auch nicht. Kurz nach unserer Rückkehr schickt Cat Rodriguez uns eine Nachricht.
Ich habe nachgeschaut, wie viele sterbliche Überreste von Migranten in die Gerichtsmedizin kamen, während wir unterwegs waren. In dieser einen Woche verloren 6 Menschen ihr Leben auf dem Migrant Trail. Schwestern und Brüder, Präsente.
Grenzgänger. Wie Anwohner auf das Massensterben in der US-mexikanischen Wüste aufmerksam machen. Feature von Christina Felschen. Regie Günther Maurer, Redaktion Nadja Ode. Sie hörten eine Produktion des SWR 2016.